Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sind in Deutschland auf einmal fünfstellig. Mehr als 11.000 neu gemeldete Corona-Infizierte innerhalb von 24 Stunden. Das hat heute in Berlin für einige Unruhe gesorgt. Auch der RKI-Chef war wieder ganz vorne mit dabei.
Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Aber derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und jeder und jede kann dazu beitragen.
Was heißt das jetzt, wenn die Corona-Zahlen bei uns auf einmal so sprunghaft ansteigen? Wie viel an Risiko verbirgt sich wirklich dahinter? Und könnte es sein, dass die Politikerinnen und Politiker in Berlin jetzt wieder drastische Maßnahmen vorschlagen, allein nur, um sich hinterher nicht sagen zu lassen, sie wären untätig? Das habe ich mit unserem Corona-Politik-Watcher Volker Fintermer besprochen. Und der Deutsche Ethikrat hat heute über ein Thema gesprochen, das immer wieder für Debatten und für Streit sorgt: die Hilfe zum Suizid, die Sterbehilfe. Diese Besprechung heute in Berlin, die war nötig, weil das Bundesverfassungsgericht schon vor einigen Monaten gesagt hat, Sterbehilfe kann man nicht einfach nur verbieten. Sie muss auch in Deutschland erlaubt sein. Jetzt muss also ein Gesetz her. Wie es damit aussieht und was da heute in Berlin die Argumente waren, das erklärt uns Christiane Florin. Alles an diesem Donnerstag, dem 22. Oktober 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Volker, grüß dich.
Hallo Tobias, ich grüße dich.
Volker, wir haben jetzt also mehr als 11.000 neue Fälle. Im Vergleich zu gestern ist es ein sprunghafter Anstieg um knapp 4.000. Wie ernst ist die Lage?
Naja, Lothar Wieler, der Präsident des RKI, meldet sich ja nicht mehr jeden Tag zu Wort. Aber heute hat er die Situation dann tatsächlich genutzt. Und ich würde ihn mal so interpretieren: alles ist möglich in dieser Situation. Das ist natürlich eine Entwicklung, mit der viele in den vergangenen Wochen nicht gerechnet hätten. Wir erinnern uns, es ist kaum 14 Tage her, da hat die Kanzlerin von 19.200 Infektionen zu Weihnachten gesprochen. Und jetzt liegen wir schon bei über 11.000. Da scheint dann doch eine viel größere Dynamik sich zu entwickeln, als wir das bislang vermutet haben. Und insofern hat RKI-Chef Wieler heute darauf gesetzt, dass diese Dynamik wieder gebrochen wird. Und sein zentraler Appell war tatsächlich, dass wir uns alle vernünftig verhalten, an die Aha-Regeln halten und vor allen Dingen die Situation meiden, die im Moment als der zentrale Treiber gelten, nämlich private Feierlichkeiten und anderes mehr. Also da, wo man eng zusammensitzt, lacht, Freude hat und eben die Aerosole in die Welt streut, wie sonst in kaum anderen Situationen. Und das sorgt ja in der letzten Zeit offenbar für diese erheblichen Ansteckungen.
Jetzt haben wir aber auch erlebt, dass viele von diesen Feierlichkeiten verboten oder drastisch beschränkt worden sind. Kann man dann davon ausgehen, dass sich das in einigen Tagen bemerkbar machen wird und dass dann die Zahlen wieder deutlich sinken werden?
Ja, das ist ja die Hoffnung, die man immer damit verbindet. Diese 11.287 Infektionen, die es heute gibt, das sind ja quasi die Momentaufnahme, deren Infektionsgeschehen bald 14 Tage zurücklag. Also wir können nur hoffen, dass diese Zahlen sich wieder absenken und all die Maßnahmen, denken wir an das, was jetzt im Berchtesgadener Land da geschieht, dieser partielle Shutdown, die sollen ja dazu führen, dass diese Ansteckungsraten einfach wieder geringer werden. Aber auch das zeigt sich dann nur mit dem nötigen zeitlichen Verlauf. Also in frühestens 10 Tagen wird man sehen können, ob die Maßnahmen, die jetzt mancherorts dann in Gang gesetzt werden, ob die eine entsprechende Wirkung haben.
Volker, das sind jetzt, wenn wir über diese 11.000 sprechen, das sind tatsächlich nur die gemeldeten Neuinfektionen. Menschen also, die positiv auf Corona getestet wurden. Wie sieht es denn in den Krankenhäusern aus, auf den Intensivstationen?
Naja, da ist die Situation im Moment noch relativ entspannt, wenn man auf die nüchternen Zahlen schaut. Da gibt es 964 Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind. Allerdings auch schon wieder 430 Patienten, die beatmet werden müssen. Das hört sich zwar gering an, aber Lothar Wieler hat heute darauf hingewiesen, das hat sich innerhalb der letzten beiden Wochen verdoppelt. Und wenn sich das fortsetzen würde in dieser Tendenz, dann könnten tatsächlich die Zahlen schnell nach oben schnellen. Noch gibt es über 8.000 freie Intensivbetten und noch einige Tausend, die zusätzlich mobilisiert werden. Aber all das hängt tatsächlich von der Dynamik ab. Und die Dynamik, die scheint im Moment ein wenig unkontrollierbar zu sein. Denn erinnere dich mal zurück, wir hatten es ja im Frühjahr bzw. im Frühsommer, da gab es die Geschichten in Gütersloh oder in Schleswig-Holstein. Das waren dann beispielsweise Ausbrüche in Fleischbetrieben, die für eine Unruhe gesorgt haben. Aber das waren enge, begrenzte und kontrollierbare Fälle. Und jetzt haben wir mittlerweile schon einen ziemlich roten Flickenteppich in ganz Deutschland, also viele regionale Ausbrüche, die tatsächlich häufig auf private Feierlichkeiten, auf Hochzeiten und anderes mehr zurückzuführen sind, wo dann eine neue Infektionsdynamik entsteht. Und das Schwierige ist ja dabei, viele Menschen wissen ja im Moment, wo sie ansteckend sind, noch nicht, dass sie ansteckend sind, weil sie ja noch keine Symptome haben. Und wenn man da eng beieinander sitzt, bei einer Feier, bei einer Familienfeier oder anderem mehr, dann kann das tatsächlich unbeabsichtigt schnell passieren. Und das ist halt das hohe Risiko, dass sich das durch solche Geschichten im Moment ganz schnell im Land verbreitet und dann eben für die Gesundheitsämter in Teilen unkontrollierbar wird, was ja jetzt schon mancherorts der Fall ist.
Aber ich meine, wir haben ja seit Monaten die Situation, dass wir überall unseren Namen und unsere Handynummer angeben müssen, damit man uns im Fall der Fälle auch immer wieder orten kann und uns Bescheid geben kann. Übrigens, Volker, Tobias, da wo ihr neulich wart, da hat es ein oder mehrere Fälle von Corona-Infizierten gegeben. Müsste doch eigentlich dann möglich sein, solche Sachen zurückzuverfolgen. Ja. Wie sieht das praktisch aus?
Das ist die Theorie, die muss aber in der Praxis aufgehen. Ich hätte nicht nach Mecklenburg-Vorpommern fahren dürfen vergangenes Wochenende. Ich war aber da und wir waren in einer mittleren Stadt in einem Restaurant essen, das gut besucht war. Da hat mich keiner nach meiner Adresse gefragt. Und da gab es auch gar keine Anstalten, das überhaupt zu hinterlassen. Und jetzt habe ich mich im öffentlichen Raum bewegt. Aber wie ist das bei privaten Veranstaltungen, wenn ich auf einer privaten Hochzeitsfeier gewesen wäre, in irgendwelchen angemieteten Räumlichkeiten? Ich glaube, da gibt es sehr viele Gelegenheiten, wo genau eben das nicht passiert. Und das ist tatsächlich dann auch das Risiko, weshalb ja Lothar Wieler heute gesagt hat, okay, also wenn dann schon private Treffen, dann trotzdem Abstand halten, gut lüften und eventuell auch eine Maske aufsetzen.
Was sagt denn Lothar Wieler oder was sagen die Virologen zu dem Streitthema Nummer 1, das wir seit ein paar Tagen haben, das Beherbergungsverbot? Finden die das sinnvoll?
Nein, das wurde eigentlich ziemlich nicht klar verneint, aber das wurde zumindest nicht in den Mittelpunkt gestellt. Es gab ja heute nochmal eine ausführliche Statistik, wo die Menschen sich am stärksten anstecken. Und das sind tatsächlich die von mir schon erwähnten privaten Feierlichkeiten und Treffen, die es da gibt. Und das Beherbergungsverbot oder beziehungsweise Hotels und öffentliche Übernachtungsmöglichkeiten spielen da eine geringere Rolle. Sie spielen eine Rolle, aber eine geringere Rolle, sodass das Beherbergungsverbot jetzt eben nicht als notwendig anerkannt wurde. Das gilt auch beispielsweise für den öffentlichen und Nahverkehr und Fernverkehr, weil das so wie Lothar Wieler immer wieder andere Situationen sind. Man sitzt im Zug, liest vielleicht ein Buch, unterhält sich vielleicht noch mit seinem Mitreisenden, aber eben nicht oder selten nur in einer großen Gruppe, wo es ja eben zu diesen stärkeren Infektionsgeschehen kommen könnte. Und das gilt auch bei Hotelübernachtungen. Da ist man ja selten in einer großen Gruppe unterwegs, sondern höchstens zu zweit oder mit der Familie. Und das scheint alles zumindest kontrollierbar zu sein. Insofern spielt das eigentlich für das aktuelle Infektionsgeschehen keine große Rolle. Und wir haben ja in den letzten Wochen auch erlebt, dass Beherbergungsverbot ist auch vielerorts wieder gekippt worden.
Wie schätzt du das dann ein in Berlin, auch im politischen Betrieb? Wird das bald auch ganz offiziell gekippt, das Beherbergungsverbot? Oh, ich habe es geschafft.
Es gab ja jetzt den Versuch, das vor Gericht durchzusetzen. Da gab es einige Formfehler, da ist es nicht geglückt. Aber die konkrete Empfehlung ist ja schon so, man will sich ja am 8. November wieder treffen, die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten, dass das aller Voraussicht nach keine große Rolle spielen wird und dass man viel stärker dann eben auf private Zusammenkünfte schauen möchte. Aber auch da bleibt am Ende letztlich nur der Appell der Politik an die Bürgerinnen und Bürger, sich vernünftig zu verhalten.
Gut, jetzt haben wir also heute diesen Stand, 11.000 Neuinfizierte. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber was die letzten Tage vermuten lassen, ist, das könnte durchaus noch weiter steigen. Wie schätzt du das ein? Kommen wir dann möglicherweise einem weiteren Lockdown näher?
Naja, das ist die große offene Frage. Das ist das, was ich vorhin mit alles ist möglich beschrieben habe. Der Lockdown könnte dann wahrscheinlich werden oder regionale Lockdowns, wenn es eben zu weiter starkem Infektionsgeschehen kommt. Zumindest ist der Lockdown keine Empfehlung, die das RKI ausgeben würde. Da war Lothar Wieler heute beispielsweise auch gerade mit Blick auf Berchtesgaden eigentlich ziemlich deutlich. Hören wir nochmal kurz rein.
Das ist ganz abhängig von der lokalen Situation. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt solche Shutdowns ja nicht, aber das ist lokal abhängig von der Situation. Das müssen die Gesundheitsämter entscheiden, ob das in der jeweiligen epidemiologischen Situation Sinn macht.
Und ich würde auch sagen, natürlich wäre es fatal, würden wir das Land insgesamt wieder in einen Lockdown schicken, aber dass man da regional vielleicht vereinzelt schauen müsste, wie wir das in Gütersloh beispielsweise ja im Sommer auch getan haben, das könnte durchaus vernünftig sein, auch wenn niemand sagen kann, ob das wirklich das wirkungsvolle Instrument schlechthin ist. Aber irgendwie muss man ja versuchen, die Infektion wieder in den Griff zu bekommen, zumindest dann, wenn die Gesundheitsämter, was ja mancherorts schon passiert, nicht mehr in der Lage sind, all die Infektionsketten tatsächlich angemessen nachzuverfolgen.
Wie ist denn da dein Eindruck? Könnte es auch sein, dass die Politiker in Berlin vielleicht an einem bestimmten Punkt auch nicht mehr weiter wissen und dann mit Symbolpolitik weitermachen und dann eben sagen, gut, es ist vielleicht nicht von den Virologen empfohlen, aber einfach nur, um alle zu beruhigen, machen wir das jetzt nochmal, schließen nochmal alles?
Naja, die Politik ist ja in so einer Situation immer in der Zwickmühle. Sie wird ja auch genauso verurteilt, wenn sie nicht handeln würde, wenn viele Menschen in die Krankenhäuser wandern müssten oder wenn viele Menschen im Fall des Falles eventuell gar nicht mehr behandelt würden, dann würden ja auch wieder alle Finger sogleich auf die Politik zeigen und fragen, warum habt ihr nicht frühzeitig reagiert und entsprechend auf euch drauf eingestellt. Aber ich nehme jetzt nochmal Lothar Wieler als Beispiel. Das zentrale Argument, was er heute immer wieder ins Feld geführt hat, war tatsächlich der Appell an uns Bürger, sich an die Abstandsregeln, die Hygieneregeln und auch das Lüften in geschlossenen Räumen zu halten, um eben aus Selbstschutz möglichst viel dafür zu tun, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Und viele weitere Möglichkeiten hat man dann letztlich auch nicht. Natürlich wird die Politik dann über Shutdowns in den einen oder anderen Fällen versuchen, das Mögliche möglich zu machen. Aber auch die Möglichkeiten sind letztlich begrenzt, wenn sich die Bürger nicht dran halten.
Gut, jetzt hat Deutschland seit gestern auch den ersten Corona-positiven Minister, ausgerechnet Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Wenn er jetzt ausfällt, was bedeutet das für die Corona-Politik?
Naja, zumindest erst einmal wird sein Staatssekretär die Arbeit übernehmen, das ist klar. Es gibt bislang keine weiteren Erkenntnisse, ob sich noch jemand aus der Bundesregierung angesteckt hat. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich schon unmittelbar testen lassen. Das ist erstmal negativ ausgefallen. Aber auch da gilt natürlich, unter Umständen wissen wir das erst in ein paar Tagen. Der Raum, in dem man sich bewegt hat, war groß genug. Aber insgesamt gibt es im Moment keine Anzeichen, als dass die Bundesregierung nicht handlungsfähig wäre, zumal es ja auch eine klare Vertretungsregelung gäbe. Wenn der Minister, Gesundheitsminister länger ausfallen würde, dann würde ja Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil seinen Job übernehmen, der ja auch noch in Selbstquarantäne sich begeben hat, zumindest bis zum kommenden Wochenende. Aber auch da sieht man, wie schnell so eine Dynamik möglicherweise auch ein Regierungsgeschäft ein Stück weit in Frage stellen könnte, sollten da noch weitere Infektionen folgen. Und man kann tatsächlich nur hoffen, dass Jens Spahn der Einzige ist, den es in dieser Situation erwischt hat und die Regierung weiter in der Situation auch handlungsfähig bleibt.
Volker, ein wichtiges Thema, gerade jetzt natürlich in den Herbstferien, beziehungsweise wo in vielen Bundesländern die Herbstferien zu Ende gehen, das Thema Schulschließung. Da gibt es in vielen Familien jetzt die große Sorge, dass das wieder losgeht. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir sowas nochmal erleben, flächendeckende Schulschließung?
Naja, da war zumindest heute auch interessant, dass es einen neuen Erkenntnisstand gibt, denn Lothar Wieler verwies tatsächlich darauf, bei einer Grippewelle hat die Grippe häufig eine große Dynamik über die Schulen und verbreitet sich über die Schulen auch in die Familien hinein. Und das ist zumindest nach den bisherigen Erkenntnissen bei der Corona-Pandemie so nicht der Fall. Also da sind die Schulen im Moment offenbar nicht der Treiber, weil sich auch Kinder und Jugendliche nicht so schnell und nicht so stark infizieren, wie Erwachsene das tun. Aber auch das muss am Ende nichts heißen, denn wenn es sich mehr in die Familien reinträgt, dann werden auch mehr Kinder infiziert und dann könnte es tatsächlich auch mehr Schulen betreffen. Aber zumindest gibt es keinen Hinweis, dass man jetzt wieder an den landesweiten Lockdown an die Schulen denken müsste, sondern wenn, dann sollte man regional und vor Ort konzentriert handeln. Und das war ja auch das, was beispielsweise die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig heute Morgen hier im Deutschlandfunk gesagt hatte, dass natürlich die Kultusminister ein großes Interesse daran haben, dass die Schulen, soweit es geht, offen gehalten werden können und dass man, wenn notwendig, nur lokal und regional begrenzt eingreift, da wo die Infektionszahlen tatsächlich einfach zu hoch wären.
Volker Fintermer in Berlin, danke dir vielmals, dass du uns das alles erklärt hast. Dankeschön und wahrscheinlich bis bald an dieser Stelle.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Es ist schon wieder ein paar Monate her, sorgt aber immer noch für viel Gesprächsstoff. Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar zum Thema Sterbehilfe geurteilt. Diese Hilfe zum Suizid ist in Deutschland noch immer strafrechtlich verboten. Wer so etwas macht, bekommt große Schwierigkeiten. Aber die Richter in Karlsruhe haben gesagt, das Verbot entspricht nicht unserem Grundgesetz. Sterbehilfe muss erlaubt sein. Der Gesetzgeber kann aber Bedingungen formulieren. Also, es muss ein Gesetz zur Sterbehilfe her. Heute hat sich deshalb in Berlin der Deutsche Ethikrat mit diesem Thema befasst. Einfach, um schon mal die ethischen Fragen rund um so ein neues Gesetz zu klären. Meine Kollegin Christiane Florin verfolgt diese Debatte um Suizid und Sterbehilfe schon seit längerem. Ich habe deshalb vorhin mit ihr gesprochen. Hallo Christiane.
Ja, hallo.
Christiane, erklär uns das nochmal genauer. Wer hat da heute in Berlin zusammengesessen und diskutiert?
Getagt hat, und zwar öffentlich, der Deutsche Ethikrat. Das ist ein unabhängiges Gremium, gegründet in der Regierungszeit von Gerhard Schröder. Ein Gremium, das besteht aus Expertinnen und Experten im Bereich der Philosophie, Theologie, Naturwissenschaften, Medizin, Technik. Besteht aus normalerweise 26 Mitgliedern, aber ich glaube, es sind im Moment nur 24, weil noch nicht alle benannt sind. Und dort werden, Entwicklungen, technische Entwicklungen besprochen, medizinische Entwicklungen besprochen, und zwar in einer sehr grundsätzlichen Art und Weise und, wie man eben schon an den vielen verschiedenen Disziplinen sieht, aus verschiedenen Perspektiven. Also Ethik bedeutet da gar nicht mal so sehr Antworten zu geben, sondern zunächst mal die Fragen richtig zu stellen und dann, wenn man Antworten gibt, die gut zu begründen.
Und
das
wie,
ist die Aufgabe dieses Gremiums. Und am Ende steht dann meistens ja ein Papier mit einer Empfehlung für die Regierung, für den Gesetzgeber. Das ist aber nicht bindend.
Genau, das würde ich gerade fragen. Wie viel Mitspracherecht kann man aus der Erfahrung der letzten Jahre dann vielleicht sagen, wie viel Mitspracherecht hat der Ethikrat in so einem Gesetzgebungsprozess?
Ja, ein Recht darauf, dass diese Position übernommen wird, hat der Ethikrat nicht. Aber man merkt sicherlich ja schon, auch gerade wenn man Bundestagssitzungen verfolgt zu sogenannten Gewissensentscheidungen, das sind ja oft eben diese schwierigen ethischen Entscheidungen, dann merkt man ja schon, wie Positionen aus dem Ethikrat dann es auch in Bundestagsdebatten schaffen und natürlich auch in unseren Berufsstand, also in den Journalismus, in die öffentliche Debatte, in den öffentlichen Diskurs. Also je perspektivenreicher, je fundierter der Ethikrat argumentiert, denke ich, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Positionen aufgegriffen werden.
Okay, dann haben wir jetzt schon mal das Grundsätzliche geklärt. Heute hat der Ethikrat also getagt, um über die Sterbehilfe zu sprechen, zu diskutieren. Das ist nötig, weil das Bundesverfassungsgericht im Februar ein wichtiges Urteil zur Sterbehilfe in Deutschland gesprochen hat. Sag uns doch mal ganz kurz, was hat das Verfassungsgericht da entschieden?
Ja, die Sitzung des Ethikrates stand heute eigentlich gar nicht so sehr unter der Überschrift Sterbehilfe, sondern unter der Frage Recht auf Selbsttötung. Und darum ging es ja zunächst mal in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar. Mhm. Also das Bundesverfassungsgericht hat, wenn man es ganz eng formal betrachtet, zu dem Paragraphen 217 Stellung genommen und hat gesagt, so wie das in Deutschland geregelt wurde durch eine Bundestagsentscheidung von 2015, ja. Da geht es um die Beihilfe zur Selbsttötung. So wie das in Deutschland bisher geregelt war, so ist es nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren. Die Regelung war ja oder ist ja, solange es noch keine neue gibt, ist ja, dass Beihilfe zum Suizid dann verboten ist, wenn diese Beihilfe geschäftsmäßig ist. Geschäftsmäßig bedeutet jetzt nicht, dass damit Geld verdient wird oder jedenfalls nicht unbedingt, dass damit Geld verdient wird, sondern dass es auf Wiederholung angelegt ist. Also Beihilfe zum Suizid auf Wiederholung angelegt, also Ärzte, die das zum Beispiel als Leistung regelmäßig anbieten, das ist verboten. Dazu hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Diese Vorgaben des Gesetzgebers, die gehen so nicht. So, das ist jetzt die enge Auslegung des Verfassungsgerichtsurteils. Wenn man dann das ganze Urteil liest, dann stellt man fest, das ist eine ganz ausführliche Auseinandersetzung mit dem Suizid und der Selbstbestimmung. Also ein Satz zum Beispiel in diesem Urteil lautet, Suizid ist ein Ausdruck, wenn gleich auch der letzte Ausdruck der Selbstbestimmung. Und das ist schon ein, ich will mal sagen, grundsätzlich anderer Blick auf Suizid. Das bedeutet sogar, man hat ein Recht auf Suizid und hat eigentlich auch ein Recht darauf, dass einem dabei geholfen wird und dass derjenige, der hilft, nicht verurteilt wird. Zugleich sagt das Bundesverfassungsgericht aber auch, Suizid darf nicht normalisiert werden. Also es ist schon richtig, jetzt als Gesetzgeber noch einmal über sowas wie eine Schutzfunktion nachzudenken, zu überlegen, wie ergründet man denn, dass es wirklich eine freiwillige Entscheidung war. Also das Verfassungsgericht hat jetzt dem Gesetzgeber eine ziemlich schwierige Aufgabe gestellt. Es sagt einerseits eben nicht paternalistisch, so wie es bisher war, aber eine gewisse Schutzfunktion muss schon gegeben sein.
Schutzfunktion, wofür muss man Menschen schützen, die so etwas in Anspruch nehmen wollen, Hilfe beim Suizid?
Ja, im Unterschied zu vielen anderen Entscheidungen, die man im Leben trifft und die sich hinterher als falsch erweisen, lässt sich die Entscheidung, das Leben zu beenden, nicht mehr rückgängig machen. Und das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass dieser ethische Argumentationsaufwand betrieben wird, ja, dass man also gründlich darüber nachdenkt, es ist eben eine irreversible Entscheidung. Und deshalb muss genau geprüft werden, wie freiwillig, wie selbstbestimmt ist diese Entscheidung wirklich getroffen worden. Liegt dem eine psychische Erkrankung zugrunde, sodass der Mensch vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden? Wie ist die soziale Situation? Wurden eben alle Möglichkeiten der Palliativmedizin, wenn es sich jetzt um einen schwerst Krebskranken zum Beispiel handelt, wurden alle Möglichkeiten der Palliativmedizin ausgeschöpft? Wie ist das soziale Umfeld? Ließe sich daran vielleicht etwas ändern? Also die Frage, die sich stellt, ist überhaupt jetzt, glaube ich, ein Gespräch, in dem man sehr oft das Wort Frage benutzen muss. Die Frage, die sich stellt, ist, wie freiwillig kann Verzweiflung sein? Das ist die eine Seite. Die andere ist, warum muss man eigentlich immer denken, dass Suizid auf Verzweiflung beruht? Warum gibt es nicht einen schlichten Respekt vor dieser Entscheidung? Also all das gilt es abzuwägen. Aber es ist eine folgenschwere Entscheidung, über die gründlich und grundsätzlich nachgedacht werden muss. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn da so ganz einfach gerade durchmarschiert wird, wenn es auf der einen Seite heißt, naja, warum, wo soll denn da überhaupt das Problem sein? Das muss erlaubt sein, Selbstbestimmung und Punkt. Und wenn es auf der anderen Seite heißt, findet man ja vor allem in den Religionen diese Argumentation, das Leben ist ein Geschenk, das ist nicht verfügbar, darüber kann ich nicht als Individuum verfügen. Also das sind jetzt sozusagen die beiden Extrempositionen und es gilt ja jetzt dazwischen und zwischen allen möglichen anderen Positionen auch abzuwägen und eben auch die richtigen und die wichtigen Fragen zu finden.
Ja, Christiane, ich kann mir vorstellen, also was du dir jetzt erklärt hast, was da natürlich alles an Fragen sozusagen abgeklärt werden muss vorher zur Situation jedes Einzelnen, das würde ja bedeuten, dass man jeden einzelnen Fall wirklich sehr, sehr gründlich mit einer Reihe von Experten und wahrscheinlich auch über eine längere Zeit prüfen müsste. Wär das überhaupt praktisch möglich?
Ja, das muss ja praktisch möglich sein. Also das steht ja auch in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts drin, dass man klären muss, dass das nicht ein Sterbewunsch ist, der in einer bestimmten Situation geäußert wird, sondern es muss klar sein, da handelt es sich nicht nur um eine Phase, sondern da handelt es sich wirklich um einen wiederholten, intensiven, tiefsitzenden Wunsch zu sterben. Ja, das muss ja möglich sein.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass die Kirchen da auch drin sitzen. Was sagen die denn zum Beispiel dazu?
Die Kirchen haben im Februar in einer gemeinsamen Erklärung, kaum war das Urteil bekannt, dieses Urteil scharf kritisiert, haben genau das gesagt, was eigentlich das Bundesverfassungsgericht ausgeschlossen hat, nämlich die werfen diesem Urteil vor, dass damit der Suizid normalisiert wird, dass das so eine bestimmte Dammbruchfunktion hat, dass dann Leute Angst haben, anderen zur Last zu fallen und auf Schwache ein Druck ausgeübt wird. Man muss aber auch sehen, dass dieser nach außen gezeigte Konsens zwischen katholischer und evangelischer Kirche nicht sehr lange gehalten hat. Denn es haben sich aus der evangelischen Kirche eigentlich sofort Stimmen gemeldet, die gesagt haben, dass sie das Bundesverfassungsgerichtsurteil gut finden. Etwa der Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, hat das gesagt. Also diese Ökumene, die steht auf sehr wackeligen Füßen. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn Sie unter katholischen Christinnen und Christen fragen würden, wie die das sehen, ob die für diesen kategorischen Ausschluss der Beihilfe zum Suizid sind, wie da die Mehrheitsverhältnisse wären. Also ich glaube, da gibt es eine Kluft zwischen Basis und Bischöfen. Aber was wir ja auch immer wieder spüren, auch jetzt, wenn wir was in Tag für Tag zum Beispiel dazu machen, es ist ein Thema, das viele Menschen bewegt und es geht weit über die Frage nach dem assistierten Suizid hinaus.
Nämlich?
Es ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, wie stelle ich mir mein Sterben vor, was verstehe ich unter einem selbstbestimmten, vielleicht auch unter einem guten Tod, wer ist da noch mit einbezogen? Ich meine, heute war, sagte einer der Experten, zitierte John Donne, den Dichter, mit dem Satz, niemand ist eine Insel. Also was bedeutet es für die Menschen in meinem Umfeld? Was bedeutet es aber auch für die Gesellschaft, wenn so etwas, wenn der assistierte Suizid und dann vielleicht auch aktive Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen legalisiert wird. Also all das ist ja mit zu bedenken.
Ja, lass uns nochmal zurückkommen auf den Tag heute in Berlin. Wenn da jetzt also der Ethikrat zusammensitzt und über solche Fragen diskutiert, auch im Zusammenhang ja mit einem möglichen Gesetz. Das ist ja das große Ziel, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich in einem neuen Gesetz mündet oder in einer Gesetzesänderung. Gibt es da schon irgendeine Art von Zeitplan, wann wir so ein Gesetz haben könnten?
Also der Bundesgesundheitsminister hat ja gesellschaftlich relevante Gruppen zu Stellungnahmen aufgerufen. Es liegt noch kein Gesetzentwurf vor, aber es ist, ich würde schon damit rechnen, dass das in dieser Legislaturperiode noch einen Gesetzentwurf geben wird. Ob dann am Ende ein Gesetz rauskommt, na, das würde ich bezweifeln, dass das noch vor der nächsten Bundestagswahl gelingt, auch wenn man sich anschaut, wie lange es gedauert hat, bis das Gesetz von 2015 verabschiedet wurde. Aber also ich habe den Eindruck jetzt auch aus den Reaktionen, die von verschiedenen Gruppen kommen, von den Palliativmedizinern, auch von humanistischen Vereinigungen, von den Kirchen, dass da schon eine hohe argumentative Aktivität ist, um es mal so auszudrücken.
Das heißt, da ist noch Streitbereitschaft da?
Ja, da ist auf jeden Fall Streitbereitschaft da. Natürlich, weil, wie gesagt, es geht ja auch um etwas. Und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wenn ich das jetzt mal in Kategorien von Sieg und Niederlage ausdrücken wollte, die haben, glaube ich, die Kirchen, vor allem die katholische Kirche, schon auch als Niederlage empfunden und bestimmte Palliativmediziner sicherlich auch.
Dann sind wir mal gespannt, wie dieser Streit noch weitergeht und auch mal gespannt, ob das tatsächlich in dieser Legislaturperiode noch etwas wird. Christiane Florin, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.
Ja, gerne. Tschüss.
Das war unser Podcast Der Tag. Heute an diesem Donnerstag, dem 22. Oktober 2020. Fragen, Kritik und Feedback aller Art, wie immer, gerne einfach als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.